besser wie was?
Du bist immer gut.
Ja, als. Besser als.
Du bist jetzt auf der richtigen Spur. Du musst dir nicht mehr eine Spur mit Jan teilen.
Ah, Gott sei Dank. Diese Freiheit.
Was heißt denn other?
Other heißt anderen.
Ja, weißt du was, Phil? Cluck you. Also, weil ich erzählen wollte, ne? Weil ich gerade hier auf.
Aha.
Ja, ist vielleicht nicht so lustig, aber es ist heute der 1. April.
Dann fangen wir heute somit offiziell vor dem eigentlichen Termin an. 2 Minuten.
Schnell, schnell, schnell.
Ja, wir haben ja auch Zeit verschieben.
Scheiße.
Das klingt interessant.
Ich dachte schon, wow, neuer Soundeffekt.
Ich habe auch kurz überlegt, ob das jetzt irgendein spannender Anfang wird.
Entweder brauche ich eine neue Version von diesem scheiß Soundboard oder ich muss es jetzt endlich kaufen.
Ja.
Ja, aber ich lasse das Intro jetzt einfach nochmal laufen und fange dann an.
Das ist die Software, mit der du Dinge einspielst.
Genau, und die ist jetzt abgelaufen nach 30 Tagen, weil ich die noch nicht gekauft habe.
Ich verstehe. Können wir das nicht von unseren Erträgen?
Von unseren Erträgen?
Ja, von unseren
zahlreichen
Erwirtschaften.
Von der dicken Flatterkohle.
Zum dritten Mal.
You are using an unregistered version of
Du solltest das drin lassen.
You are using an unregistered.
Hallo Phil.
Hallo Jan.
Hallo Tim. Du kannst es wirklich drin lassen und dann einen Spendenaufruf nach dem Podcast. Wenn ihr das nicht mehr hören wollt, schickt mir Geld.
Ach, ja. Wie sieht's denn aus? Der Erik hat uns in den Kommentaren was geschrieben, und zwar, dass er die zweite Staffel von Lost im Vergleich zu allen anderen am schlechtesten fand und dass er damit wohl ziemlich allein dasteht. Das wurde auch in den Antworten teilweise schon bestätigt durch andere Leute. Aber naja, ich habe ihn gebeten, das nochmal genauer zu erläutern, wenn die zweite Staffel um ist. Dann könnt ihr da auch mitreden. Beziehungsweise,
Ich kann ja keinen Vergleich ziehen, außer zur ersten Staffel, und da gefällt es mir bisher besser.
Klar, zur ersten kannst du einen Vergleich dann ziehen, ja. Wir können ja nochmal drüber reden, wenn die Staffel um ist. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine neuen Kommentare erhalten, und da würde ich jetzt gleich mit der Folge 5 der zweiten Staffel durchstarten. Oder habt ihr noch was?
Ja.
Okay.
Nur noch Anmerkungen zu den letzten Folgen. Also wo mir eingefallen ist, es gab ja diesen Hai und dann gab es den Film im Bunker. Und ich weiß nicht, ob wir diesen Zusammenhang zwischen der Zoologie in dem Film und dem Hai mit dem Tattoo hergestellt haben.
Nee, ich glaube, wir haben nur über den Eisbär geredet.
Ja. Weil ich glaube, das käme hin. Auch als so ein Versuchstier von. Was?
Ja, dann stell doch mal her.
Ja, ich stelle her, dass nämlich dieses Tier, dieser James Bond-artige tätowierte Hai, ein Gezücht aus den Labors der zoologischen Abteilung der Corporation, ich weiß nicht, DARMA, ne, hießen die?
DARMA Initiative, ja.
Ja, der DARMA Initiative ist.
Ja, das macht ja total Sinn, weil der ja auch das DARMA-Zeichen auf der Flosse hatte.
Eben.
Genau, das hatten wir ja sogar, den Screenshot hatten wir ja reingestellt auch. Genau, stimmt. Offenbar ist das ein Experiment, weil die ja auch biologische Experimente machen, ja.
Und parapsychologische.
Und parapsychologische.
Aber da kann man noch viel ganz andere Sachen zu denen dann verlinken.
Dann Folge 5, Staffel 2. Mit dem Titel gefunden oder auf Englisch ... and found. Der Witz kommt hier eigentlich nur wieder beim englischen Titel rüber, denn die vorherige Gin-Folge, das hier ist auch eine Gin- und Sun-Folge, die vorherige Gin- und Sun-Folge hieß ja ... in Translation. wo es darum geht, dass Jin nicht verstanden werden kann. Und die Folge jetzt heißt Punkt, Punkt, Punkt and Found und man kann natürlich beides mit Lost ersetzen. Die Folge Punkt, Punkt, Punkt in Translation haben wir besprochen in Zahlensender 16, Herr der Fliegen. Das Drehbuch ist von den Hauptautoren diesmal mal wieder, Damon Lindelof und Carlton Cuse. Und in der Folge geht es um Jin und auch ein bisschen um Sun. Die Flashbacks konzentrieren sich auf beide, aber ich glaube ein bisschen mehr auf Jin. 47 ja. Tage sind inzwischen vergangen auf der Insel, aber erst 4, seit das Floß losgefahren ist. Das erfährt man in der Folge irgendwann. Das fand ich ziemlich wenig, weil das kam mir länger vor.
Ja, aber es ist ja streng genommen gar nicht so viel passiert eigentlich, seit die wieder auf die Insel gekommen sind.
Ich finde, da ist jede Menge passiert im Vergleich.
Ja, aber jetzt nicht, das sind jetzt nicht Dinge passiert, die irgendwie 2 Wochen Zeit
brauchen. Die lange brauchen. Es ist viel passiert, aber viel in einer kurzen Zeit. Mhm.
Und ja. Wir haben ja auch das Entscheidende 3-mal gesehen. Ja. Deswegen kommt das mir viel länger vor. Genau. Ich würde dann jetzt gleich mit der Folge durchstarten und mit den Flashbacks mal wieder anfangen. Ich glaube, ich mache das heute mal wieder ein bisschen geordneter wie sonst. Ich gehe ja sonst immer ein bisschen wild durch. Ja, Flashbacks. Wir befinden uns in Seoul und die Flashbacks zeigen, wie Sun und Jin sich erstmalig treffen. Das ist so die Kurzzusammenfassung des Flashbacks. Jetzt zur Inselhandlung. Nein, war nur ein Scherz.
Na, also. Ich dachte, du hältst dich jetzt schon an mein Vorbild. Ich habe mir da 3 Sätze aufgeschrieben.
Nee, ich habe mir noch ein paar mehr aufgeschrieben. Wir lernen in den Flashbacks auch Jins Mutter kennen. Ich glaube, die kannten wir bis jetzt nämlich noch nicht. Und sie will am Anfang, nee, nicht Jins Mutter, Suns Mutter. Habe ich schon wieder Jin und Sun verwechselt. Wir lernen Suns Mutter kennen, denn sie will am Anfang Sun verkuppeln. Wir kennen ja schon ihren Vater, Mr. Pike, aber der kommt hier in der Folge gar nicht vor. Man erfährt nur, dass er wohl will, dass Sun unter die Haube kommt, wie man so schön sagt.
Ja, und zwar auch mit was Adäquatem.
Genau, ja.
Standesgemäß, wie man so schön sagt.
Ja. Und Sun will das aber gar nicht so richtig. Von Jin haben wir in der Zeit schon erfahren, dass sein Vater Fischer war oder ist. Und Jin ist jetzt aber zu Beginn dieser Folge in Seoul und ist da entweder bei einem Freund oder die haben da eine WG zusammen. Auf jeden Fall scheint er erst kurz in der Stadt zu sein, denn der hat noch keine Arbeit und macht sich gerade auf oder bereitet sich vor für ein Vorstellungsgespräch. Und bei diesem Vorstellungsgespräch, das ist ein Vorstellungsgespräch in einem Hotel. Ich habe gerade den Namen vergessen. Seoul Gateway Hotel heißt es, glaube ich. Und da erfahren wir, dass Jin schon mal in einem Hotel angestellt war und sich da zum Kellner hochgearbeitet hatte. Das gibt er so als Referenzen an. Und der Hotelmanager behandelt ihn aber sehr von oben herab und sagt, dass Jin wohl nicht von hier sei, aus der Stadt. Und ich glaube, als Jin dann sagt, er kommt von der Küste, sagt er auch, du stinkst nach Fisch. Das habe ich sofort gerochen.
Ja.
Ja. Aber er zeigt ihm dann, dass er das irgendwie nur an seinem Schild noch, das noch am Anzug hängt, erkannt hat, dass er nicht von da ist. Und er gibt Jin dann diesen Job, nicht als Kellner, sondern als Pförtner. Nein, Portier nennt man das, oder? Portier, ja.
Portier. Ja.
Mit schickem Zylinder.
Mit schickem Zylinder, ja.
Aber ich muss sagen, dass mit Jin unglaublich sympathisch ist in diesem Anfangs-Flashback, wo er noch in der Wohnung zu Hause mit seinem Kompagnon ist.
Mhm. Weil?
Weiß nicht, er ist einfach so gelassen, lebensfroh, er guckt einfach mal und ist nicht so verbissen, wie er in den ersten Folgen ist. Mhm. Er ist halt frei sozusagen.
Ja, das ist ja jetzt auch noch alles vor der Sache mit der Heirat mit Sun, also die kennen sich ja noch gar nicht. Das ist jetzt sozusagen davon die Vorgeschichte.
Ja, und vor allem vor seinem Job für Mr. Pike.
Das, genau, da wollte ich
drauf hinaus. Ja so.
Genau.
Ja.
Wir haben ja jetzt schon öfters Folgen gehabt, die jetzt wieder noch vor die vorherigen Flashbacks reichen. Bei Locke hatten wir das ja, bei Jack auch. Und das scheint sich jetzt so eben fortzuführen. In der ersten Staffel waren das hauptsächlich Flashbacks, die dazu führen, warum die Leute in Sydney sind unmittelbar. Und jetzt geht es eben weiter in die Vergangenheit von den Leuten.
Ja, eine andere Möglichkeit gibt es ja auch nicht, wenn man noch in die Vergangenheit will.
Ja, genau, ja. Gut. In genau dem Hotel, in dem Jin Portier ist, treffen dann irgendwann Sun und ihre Mutter ein. Und ich habe das so verstanden, dass der Sohn von dem Hotelbesitzer, dass der ist, mit dem sie Sun verkuppeln wollen.
Ja, genau. Beziehungsweise, die haben ja extra so eine Heiratsvermittlerin da engagiert und die hat die beiden ja als gute Partie irgendwie zusammengebracht.
Genau. Das ist aber nicht der Hotelmanager, sondern es ist wirklich der Besitzer sozusagen von dem Hotel.
Genau.
Den kannte man bis jetzt auch noch nicht. Der heißt, ich weiß gar nicht, wie man den Vornamen ausspricht, Jay oder Jay Lee.
Ist das wichtig?
Nö, weiß ich nicht. Also das ist eine neue Figur, deswegen sage ich. Vielleicht kommt der öfters vor. Sie reden über sich, die beiden, also Sun und er. Und man merkt, dass Sun zumindest Zuneigung zu ihm verspürt.
Ja, eben weil er es genauso sieht wie sie. Ja. Schon direkt damit eröffnet. Und wer drängt dich hierzu?
Genau.
Und da kann man sich direkt solidarisieren.
Genau, sie sind so auf einer Wellenlänge und wollen eigentlich gar niemanden finden, sondern machen das nur, damit ihre Eltern Ruhe geben. So, irgendwann später treffen die beiden sich dann nochmal zum Mittagessen. Sun kommt im Hotel an, Jin lässt sie rein, aber er beachtet sie nicht und sie beachtet ihn nicht. Und dieser Lee fährt dann auch vor und bittet Jin noch darum, ihm eine Blume zu geben, die er als Portier am Revers hat, weil er eine Verabredung hat und hat keine. Und Jin gibt sie ihm und freut sich. Also man sieht, dass ihm das da Spaß macht und jetzt hat er wohl auch noch ein Lob vom Besitzer des Hotels bekommen und fühlt sich da jetzt guter Dinge, dass er da auf dem richtigen Weg ist, hat man so das Gefühl. Das Mittagessen zwischen Sun und diesem Lee läuft aber dann nicht so gut. Zumindest hat Sun da jetzt doch wohl andere Erwartungen, denn sie hat sich wohl so ein bisschen in ihn verliebt. Und dieser Lee sagt ihr aber, dass er nach Amerika geht und da schon eine Freundin hat und er will dahin auswandern oder er will dahin ziehen.
Das hat mich ein bisschen an Big Bang Theory erinnert. Wo der Rajesh, der Inder, da auch verkuppelt werden soll. Und das Mädchen, mit dem er dann sich trifft, ist lesbisch und will dann auch nur Schein heiraten.
Ja, stimmt. Okay. Also ihr müsst auch sagen, wenn ich irgendwas vergesse oder so.
Ja, ja, aber du hast das ja eigentlich alles.
Bis jetzt habe ich noch alles richtig.
Du meinst, wenn du uns da zu schnell durchrauschst.
Genau.
Ja, ich meckere dann schon, Sorge.
Bin ich schon wieder zu detailliert aus deiner Sicht?
Nee, alles okay.
Wo waren wir jetzt? Also, die beiden haben sich getroffen, das lief nicht so gut und Sun sucht dann einen Vorwand, jetzt zu gehen, weil sie will da jetzt weg. Und jetzt wird diesem Jay Lee auch erst klar, dass es für Sun eher irgendwie mehr ist als da nur so ein Essen. Also sie hat sich da wohl schon in ihn verliebt. Ich glaube, der Mario hat er jetzt aufgelegt oder hat er jetzt... Naja, er wird sich wieder melden.
Eben, der kommt ist doch schon zurück. Ein großer Österreicher.
Genau. Sie kommen alle zurück.
Na gut, während dieser Szene beim Essen kommt oder danach, kurz danach, kommt ein Mann mit einem kleinen Jungen vor dem Hotel an, der offenbar nicht zu der normalen Kundschaft des Hotels gehört, weil der sieht so ein bisschen arbeitermäßig aus. Und der fragt Jin, ob er mal rein darf, weil der Junge muss unbedingt auf die Toilette. Und Jin sträubt sich erst so kurz und lässt die dann aber rein. Und der Manager sieht das natürlich sofort und gibt Jin eine Verwarnung, weil er hat ihm vorher gesagt, Jin solle nicht Leute wie ihn selbst in das Hotel lassen. weil das nur einer gehobenen Klasse vorbehalten ist. Und der behandelt ihn jetzt aber wieder so von oben herab, dass Jin da seinen Stolz freien Lauf lässt und zieht seinen schönen Zylinder ab, drückt ihm den in die Hand und kündigt mit den Worten Danke für die Chance.
Das fand ich so gut, weil ich habe erst gedacht, hoffentlich knickt er jetzt nicht ein. So wie er nachher wirklich eingeknickt ist, immer bei ihrem Vater.
Mhm.
Aber hat er nicht.
Ja. Genau. Und dann geht er und haut ab. Und geht dann später Flusspromenade entlang. Sieht da zuerst so einen Penner und denkt sich wohl schon, dass er da wohl auch bald rumlaufen wird. Und
dann ja. Eine Frau in Orange.
Genau. Genau, dass die in Orange ist, das wird nämlich jetzt auch noch wichtig. Willst du das gerade erklären?
Kann ich sagen. Im ersten Flashback hat ja sein Kompagnon in einem von diesen koreanischen Wahrheitsbüchern oder Schicksalsbüchern ihm gesagt, dass er an diesem Tag seine Liebe trifft und diese Liebe ist Orange.
Genau.
Und er sagt Orange und geht. Und ja, dann kommt ihm eben eine Frau.
Die sagen sogar auf Koreanisch Orange.
Das Orange. Das
kann man sogar erkennen.
Orange. Und dann kommt ihm eben eine Frau in Orange entgegen und er guckt sich um, läuft aber weiter. Und wenn man nicht guckt, wohin man läuft, kann es einem eben passieren, dass man mal gegen was stößt. Und in dem Fall ist er gegen Sun gestoßen und hat ihr ganz in klassischer oder also in wirklich ganz klassisch Hollywood-mäßiger Manier, kann man fast sagen, die Handtasche dann. Oder fällt ihr die Handtasche runter und dann heben beide eben das Zeug aus der Handtasche hoch und dann begegnet sich deren Blick und es ist sofort um beide geschehen und das war echt klassisch.
Genau, ja. Und das ist auch sozusagen das Ende von diesen Flashbacks. Das Ganze ist wohl eine Referenz an die Matrix.
Echt jetzt?
Was?
Habe ich zumindest gelesen.
Mit der Frau im roten Kleid oder was?
Genau.
Ah. Ja.
Denn bei der Matrix.
Also ist, ja? Ist Sun dann der Agent.
Ist der Agent, genau. man kann es ja nochmal kurz erklären. Neo wird ja da trainiert und sieht überall unscheinbare graue Personen und eine Frau im roten Kleid und auf die achtet er. Und jetzt hört er mich wieder nicht mehr, oder?
Hallo?
Hallo.
Ach, der Tim ist mal wieder weg. Das hört gleich wieder auf, dann muss er nochmal anfangen. Einfach kurz warten. Das gibt sich.
Hallo.
Der hört sich gleich wieder so aufregen. Ja. Merkt er denn, dass er. Hört er uns denn?
Ich habe vergessen, wie es war.
Ja, ich höre euch.
Aber irgendwie merkt das auch, entweder kann er uns hören oder ja, irgendwie merkt das. Aber auf jeden Fall hört das wieder auf, ohne dass wir was tun müssen.
Ich bin wieder da.
Okay.
Dann schneide ich das mal wieder alles zusammen. Also. Neo wird ja trainiert und sieht dann so eine unscheinbare Menge an grauen Gestalten und eine rote Frau oder Frau im roten Kleid sticht heraus und auf die achtet er dann eben und dann taucht ein Agent neben ihm auf. So war das, oder?
Ja, die Frau ist ein Agent, oder?
Ach so.
Nee, er guckt der Frau hinterher. Nein, er guckt der Frau hinterher und dann dreht er sich nämlich wieder um zu Morpheus. Und dann steht da der Agent mit der Knarre direkt
genau.
Vor ihm.
Mhm. Okay. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ich auch nicht, aber ich erinnere mich dran.
Soll wohl, ich weiß nicht, ob absichtlich oder auch nicht, also ist da wohl eine Referenz drauf.
Aber kann ich mir gut vorstellen. Also jetzt, wo du sagst, sind mir die Analogien durchaus offensichtlich.
Passt übrigens auch sehr gut. Wir nehmen ja heute den Podcast am 1.4. auf, 2014. Und Matrix ist am 31.03.1999 zum ersten Mal vorgeführt worden. Also jetzt 15 Jahre Matrix gestern.
Krasser Scheiß.
Mann, ich auch bin gedacht. Ich alt, ey.
Echt mal. Ich habe mal letztens ein nettes Zitat gelesen. Matrix wäre sozusagen das Star Wars unserer Generation. Also bahnbrechend für das eigene Genre mit Bullet Time und so weiter. Aber das nur am Rande. Und das erste mit, wie heißt das? Green Box, Green Room, wirklich?
Echt? Weiter. Das erste?
Ja, aber die das erste war das richtig. Die
Filme kamen doch auch ab 99, oder?
Ja, aber ja. Die, allein diese Szene mit den Kugeln und der Kamerafahrt einmal um Neo rum, das ist.
Ja, die haben schon Dinge gemacht, die vorher
großes,
keine gemacht
hat. Großes revolutionäres Kino gewesen.
Ja, ich glaube auch in der Tricktechnik war der vor allem wegweisend für alle Jahre, die danach kamen.
Ja.
Irgendwann konnte man es ja nicht schon nicht mehr sehen, wie viele Filme das kopiert haben. Ja.
Genau. Filme von heute. Früher war alles besser.
Okay. Ja, das waren die Flashbacks. Habe ich was vergessen?
Ne?
Bei der Insel haben wir auch wieder zwei Stränge. Einen fokussiert sich natürlich diesmal auf Jin und somit auch auf Sawyer und Michael und die anderen aus dem Heck. Und parallel dazu ist der Fokus auf Sun natürlich auch. Ich fange jetzt mal mit Sun an, arbeite alle Szenen mit ihr ab und gehe dann zu Jin und der anderen Gruppe.
Tue das.
Ah, da ist mir übrigens noch etwas aufgefallen. Ich sage immer Sun, aber ich habe das jetzt auf Englisch geguckt und die sagen tatsächlich San. Ist das ist die englische Schreibweise oder Sprachweise da die richtige oder sagen die San, weil die das eben so aussprechen?
Weiß ja, das jemand? Ich weiß nicht, aber genau, Sun ist ja auch die Sonne.
Ja,
eben. Ist ja genauso geschrieben, aber ich weiß nicht genau.
Im Zweifelsfall sprechen die Koreaner das nochmal ganz anders aus.
Ja, und wahrscheinlich dann auch richtig.
Ja. Müssen wir einfach nochmal Jin zuhören, wenn er das nächste Mal sagt. Okay, aber Sun ist mit Claire am Strand. Und dabei fällt ihr auf, dass sie ihren Ring vergessen hat. Das hast du ja, Phil.
Nicht vergessen.
Vergessen, habe ich vergessen gesagt, verloren. Das hast du ja, Phil, schon beim letzten Mal gesagt.
Ja, das habe ich viel früher gemerkt als sie.
Ja, aber hast du wirklich gesagt, vergessen? Oder hast du, so wie ich es verstanden habe, so als wir sagten, sie beerdigt die Flasche, hat einer von euch gesagt, eben wäre es jetzt nicht noch schön, wenn sie einen Ehering so beerdigt.
Nein, das hätte man als Analogie sehen können, aber Phil hat gesagt, dass man sieht, dass sie ihn verliert dabei, weil sie hatte sie hatte ihn am Anfang an der Hand, das hat man in der Großaufnahme auch gesehen und dann hat sie die Flasche verbuddelt und hinterher hat man wieder eine Großaufnahme von der Hand gesehen und da war er nämlich weg.
Habe ich gar nicht.
Ja, und deshalb fand ich diese Idee mit der Beerdigung noch schöner, weil sie ja ihren Ring praktisch gleich mit beerdigt. Das mit der Beerdigung kam nicht von mir, hat irgendjemand anders gesagt.
Ja, und jetzt stellt sie eben auch fest, dass sie den verloren hat und nicht vergessen. Sie wird dann so ein bisschen panisch, findet ihn aber nicht da, wo sie gerade ist. Und da gibt es jetzt ganz viele Szenen, bei denen Leute vorbeikommen, die irgendwie mit ihr interagieren. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben den Fokus hier auf Sun und ihrem Ring und lassen aber doch die ganzen Hauptpersonen dann nochmal vorbeikommen. Und zuerst ist, wie gesagt, Claire da und danach kommt Jack vorbei. Ich glaube, das ist die einzige Szene, die Jack überhaupt in dieser Folge hat. Jack kommt vorbei und erzählt dann, dass er seinen Ehering auch mal verloren hat und dass er ihn dann hat nachmachen lassen.
Da dachte ich echt, mein Gott, was für ein toller Tipp. Verpiss dich. Ja. Du siehst, dass die Frau echt verzweifelt sucht und du sagst, ich hab meinen Auge.
Geh doch einfach zum nächsten Juwelier.
Ich habe ihn nachmachen lassen, damit sie es nicht merkt. Aber dein Mann ist ja eh auf hoher See.
Naja, also. Ihr wollt doch nur Jack dissen.
Ja.
Ja,
aber das ist eine gute Gelegenheit.
Das fällt schon auf.
Ne, sein Vater.
Komm, das war doch null hilfreich.
Ja, und sein Vater hat recht gehabt, als er gesagt hat, dass der ein empathischer Autist ist.
Nein, also das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Der ist hier schon ziemlich
lustig, nein.
Nein, einfühlsam und
ja, du nutzt auch die Gelegenheit nur, um ihn jetzt grundlos zu verteidigen. Das ist ja schon klar, oder?
Nein, ich benutze jede Gelegenheit, in der grundlos Leute disst, um die Leute gründlich zu verteidigen.
Man muss auch alles wieder ins Gleichgewicht bringen.
Na gut. Auf jeden Fall fällt Sun dann noch auf, dass er keinen Ring mehr hat. Das ist jemandem von euch ja auch schon aufgefallen. Aber Wie das dazu kam, wissen wir eigentlich noch nicht, oder?
Flashback. Irgendwann Flashback.
Ja, aber gab's noch nicht, oder? Also wir wissen noch nicht,
nö, dass... Wir wissen eigentlich nur, dass sie... Oder wir sind jetzt so bei der Hochzeit. Flashback-mäßig, genau, ja, bei denen. Genau.
Ja. Und dann ging es ja auch davor und nicht danach weiter. Weil genau. Dann haben wir ja gesehen, wie sie im Krankenhaus lag, ja.
Genau, genau.
Genau, in der nächsten Szene kommt dann noch Hurley vorbei und will ihr auch helfen. Und jetzt könnt ihr den genauso dissen, weil das ja totaler
Quatsch
ist. Nein, natürlich.
Na ja. Moment, also die Wahrscheinlichkeit, dass Vincent den Ring gefressen hat, ist größer, als dass Sun zu einem Juwelier geht und sich einen neuen Ring machen lässt.
Das stimmt ja, schon. Aber ja. Also die ist nicht bei 1 zu 1 Million, sondern bei 1 zu 950.000.
Ja, aber wie er es gesagt hat, was sie meinte, wir haben den Hund gefüttert, oh... Okay. Case solved. Und wie sie ja da sitzen und einfach nur Vincent zugucken und Sun so wirklich ein bisschen zweifelt und ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Ah, wart nur, was Hunde alles essen können. Und dann wie er erzählt, was sein Hund mal gegessen hat. Und ich fand das eigentlich, also unbeabsichtigt hat er sie damit, glaube ich, ein bisschen abgelenkt.
Aufgeheitert, ja.
Ja.
Nicht.
Siehste, da kommst du gar nicht gegen an.
Ja, denn sie sagt ja sogar, oh Mann, Hurley, das ist doch alles totaler Quatsch, was du hier machst. Und sie ist überhaupt nicht aufgeheitert.
Der ist ja auch das Beste daran, dass
doch, totaler natürlich. Quatsch ist. Sie erzählt doch dann von ihrem Hündchen und so.
Ja, das stimmt, das erzählt sie dann noch.
Ja, na gut. Und dass Hurley so wie viel Geld ausgeschissen hatte?
Keine Ahnung, ein paar Nickel irgendwie, oder?
Ja und ein paar Nickel. Ich weiß
nicht, wie viel ein Nickel ist.
Ich auch nicht.
Viel. Ich glaube, 5 oder 10 Cent.
Stimmt,
eine sehr seltene Münze. Die benutzen ja fast nie Münzen.
Ja, und die haben ja auch für jede Münze eine andere Bezeichnung. Nickel, Dime und was weiß ich. Und
Quarter.
So. Quarter,
genau. Unzen. Okay. Also alles wiegt Unzen.
Ja. Was ich hier noch bemerkenswert fand, ist, dass Hurley noch genau 2 Fragen über Soul stellt und damit eigentlich genau die Klischees abdeckt, die der Westliche so über Soul weiß. Nämlich erstens, das liegt entweder in Nord- oder Südkorea.
Im guten oder im bösen Korea.
Ja, und dann sagt sie noch im guten. Und die zweite Frage ist, warst du bei den Olympischen Spielen? Und damit ist eigentlich alles abgedeckt, was man so als über Soul weiß. Zumindest mal als Amerikaner, aber ich weiß auch nicht viel mehr.
Ja, aber ich sagen, man also sollte schon wissen, dass das auch. Südkorea ist.
Ja, ja okay, klar. Das hätte ich noch gewusst.
Aber
ja.
Die beiden Themen meine ich jetzt. Es liegt in Südkorea und da waren mal Olympische Spiele. Okay, in der späteren Szene verwüstet Sun dann ihren Garten. Also sie sucht da auch erst nach dem Ring, findet ihn nicht, verwüstet den Garten und ist dann total aufgelöst und weint und Locke kommt dazu, stellt fest, dass das wohl kein guter Tag ist heute. Und er schafft es dann aber, sie wieder so ein bisschen aufzuheitern, weil sie fragt ihn, ob er was gesehen hat. Und er sagt dann, nein, ich habe nicht gesehen, dass du gerade deinen Garten verwüstet hast. Das heitert sie jetzt wirklich so ein bisschen auf.
Ja, das ist jetzt mal wieder ein Beweis dafür, wie viel cooler Locke ist als
ja, also der ist wirklich da empathisch zugange. Der beruhigt sie durch seine Anwesenheit und wie er dann erzählt, während er die Pflanzen ganz behutsam wieder einpflanzt. Und da wird man selber fast vor dem Bildschirm einschlafen.
So aber er kennt das ja auch, das. Weil er war ja auch so ein Choleriker mal.
Ja, sie fragt ihn ja, bist du jemals schon wütend gewesen?
Und das ist auch wieder was auf Englisch viel besser rüberkommt als im Deutschen, finde ich. Weil er nämlich, natürlich, weil die Serie heißt Lost und im Englischen sagt er nämlich, I often was lost too, but I'm not lost any longer oder sowas sagt er im Englischen.
Ich muss auch sagen, ich habe einen Großteil der ersten Staffel auf Deutsch geguckt. Hab dann aber die DVD letztens auf Englisch geswitcht, weil mir bei einer Szene die deutsche Übervertonung so auf die Nerven ging. Und das war, als Sawyer und Michael auf dem Überresten vom Floß auf dem offenen Meer rumtrieben. Und im Deutschen hört man da immer im Hintergrund die Wellen und die Brandung. Und du denkst, auf dem offenen Meer ist es garantiert total ruhig. Und dann wechsle ich zur englischen Sprachausgabe. Und da ist es total ruhig.
Okay. Ist das so Tradition, dass es im Deutschen, wie du es
nennst, ich weiß nicht, im Ausland gelten wir Deutschen halt als die, die alles synchronisieren.
Ja, ja, aber ich habe.
Wir haben sogar eigene Wellengeräusche gemacht.
Ja.
aus der Nordsee.
Genau. damit die Deutschen das Meer auch wieder erkennen, weil sie es nur aus der Nordsee kennen. Hervorragend. Ich habe aber immer den anderen Eindruck, nämlich, vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass ich kein Native English Speaker bin. Ich habe aber immer den Eindruck, wenn ich auf Englisch umschalte, dann versteht man die Sprache wesentlich schlechter, weil die wesentlich leiser im Gegensatz zu der Umgebung ist. Also das ist ganz anders gemixt, finde ich immer.
Ja, weil die ja in der Umgebung aufgenommen wurden.
Ja, es ist realistischer gemixt.
Ja, aber das sind wir gar nicht mehr gewöhnt, weil wir schalldichte Kabinen direkt mit dem Mikro vor der Schnauze gewöhnt
Liegt das sind. Wirklich da dran oder ist das einfach nur Tradition und Stil? Weil warum, die haben bestimmt auch nicht alles nur auf einer Spur, also die könnten das auch anders mixen. Ich glaube, das ist einfach, das macht man in Deutschland, glaube ich, so.
Ich glaube, kann gut sein, dass das, wie sagt man, dass das Tradition, nicht Tradition, aber es ist Usus. Es ist Uso, weißt du?
Uso, ja, Prost.
Ja.
Naja,
es ist halt gebräuchlich so.
Ja.
Never change a winning team, running system.
Ja, also wie gesagt, ich höre es manchmal auf Deutsch und manchmal auf Englisch und ich schalte auch manchmal ein bisschen hin und her. Jetzt, wo Desmond dabei ist, höre ich es lieber auf Englisch, weil der auf Englisch natürlich diesen coolen schottischen Akzent hat.
Ja.
Und Mr. Echo.
Und Mr. Echo habe ich jetzt auch zum ersten Mal auf Englisch gehört.
Großartig, ja. Will ich sagen.
Ja.
Viel besser als auf Deutsch.
Ja, aber der hat im Deutschen auch eine ganz bekannte Stimme, die oft auch so einen Slang spricht, wie er ihn hat.
Ja, also, aber ich finde, die zwei Charaktere, die stechen wirklich gerade raus, einfach durch ihre Sprache im Englischen. Ins Deutsche habe ich diesmal gar nicht reingeguckt.
Mhm. Zurück zur Szene. Wo waren wir denn? Locke hat gesagt, I often was lost too, but I'm not lost any longer. Und auf Suns Frage, wie er das denn geschafft hat, nicht mehr lost zu sein, sagt er etwas, das ich tatsächlich, seit ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe in 2006, immer wieder mich daran erinnere, wenn ich nämlich was suche, wie zum Beispiel meinen Impfpass, dann sagt er nämlich, wie man alles wiederfindet, indem man aufhört, danach zu suchen.
Und das stimmt erstaunlich oft, muss man sagen.
Ja, natürlich, weil man irgendwann natürlich da vorbeikommt, wo man es verloren hat.
Ja, aber du kannst ja einfach den Stress sparen mit dem Suchen, weil du in den meisten Fällen sowieso da wieder in der Nähe vorbeikommst.
Also genau. Ja, auch so hast du eine Frist, zu der du suchen musst. Also wenn du morgen fliegst und du suchst deinen Reisepass, obwohl morgen fliegt ja eh keiner.
Ja, morgen fliegt eh keiner. Streik. Zumindest mit der Lufthansa, ja. Genau, ich glaube, das ist ein buddhistisches Sprichwort.
Würde auch zu Locke passen.
Ja. Was man in der Szene, glaube ich, auch ganz gut erkennt, ist, dass der Ehering oder der Verlust des Eherings natürlich nur ein Vorwand für Sun ist, den Garten zu verwüsten, weil sie sich natürlich Sorgen um Jin macht. Und ihr habt es ja schon...
Und aber mit keinem drüber redet.
Genau, mit keinem drüber redet.
Dass sie diese Flasche gefunden hat.
Ja. Und sie redet jetzt auch mit Locke ja nicht drüber. Sie ist zwar jetzt wieder ein bisschen aufgeheitert, aber Kate erzählt sie das später. Weil in der letzten Szene mit Sun trifft sie dann auch noch Kate. Und Kate sagt ihr auch wieder, es ist bestimmt alles okay mit denen. Und dann bricht sie so ein bisschen aus sich heraus und sagt, nein, nichts ist okay, denn ich habe, Claire hat die Flasche am Strand gefunden. Und wir haben sie dann verbuddelt. Und dann gehen sie dahin, wo sie die verbuddelt haben, und sie buddelt sie wieder aus. Und Kate durchsucht die Flasche nach Briefen. Sie sagt, das fand ich bisschen seltsam. Sie sagt, sie konnte sich nicht von Sawyer verabschieden und sucht jetzt wahrscheinlich einen Brief von Sawyer, oder?
Ich dachte, sie guckt einfach, ob irgendjemand was über sie schreibt.
Ja, echt? vielleicht tut sie das, aber sie sagt was anderes.
Ja, das war gelogen.
Das kann schon sein. Also es ist auch nicht schlüssig, was sie da gesagt hat.
Nein, ich denke, ehrlich gesagt, weil es ja Briefe sind, die nach außen gehen soll, dass sie die ganzen Nachrichten durchguckt, ob eben jemand was über sie schreibt, über sie als Person, ihren Namen, dass sie die Gefangene an Bord war und so weiter. Weil ihre Hoffnung ist es ja immer noch, dass wenn sie gerettet werden, sie vielleicht untertauchen kann. Und Sawyer hat sie ja mal mehr oder minder damit bedroht.
Ja, ja. Den Eindruck hatte ich auch, dass sie da nur irgendwas vorschiebt. Weil, ja. Warum also sollte Sawyer ihr dann eine Flaschenpost schreiben?
Ist ja total. Ja, das ist eben das einzig Logische, glaube ich, dass sie da reinguckt aus ganz egoistischen Gründen, um zu gucken, ob sie verraten werden könnte. Also, um alle möglichen Spuren, die auf sie als Verbrecherin hinweisen, zu beseitigen.
Genau, ja. Aber sie findet dann im Sand den Ring, denn Soon hatte ihn ja beim Vergraben der Flasche verloren.
Ja, und sie findet dann den.
Ja, und damit sind dann die Flashbacks von Soon beendet, die doch einen ziemlich großen Teil der Folge eingenommen haben. Ich wollte die am Anfang eigentlich schnell abhandeln, aber dann kamen ja tatsächlich so viele Leute da doch vorbei, dass es ziemlich lange dauert. Aber zu den Leuten vom Heck. Anna Lucia, das hat sich ja beim letzten Mal schon rausgestellt, ist da so ein bisschen der Boss von denen. Nicht nur ein bisschen. Die ist ganz klar der Boss bei denen. Und sie teilt Trupps auf, um Nahrung zu suchen. Ich weiß gar nicht mehr, was noch. Wollten die alle Nahrung suchen? Auf jeden Fall bereiten die sich vor, um loszugehen. Und Jin kommt da auch zum ersten Mal vor, weil er mit Anna Lucia und Bernard zum Strand geht. Und Michael ist mit Libby unterwegs. Aber erstmal zu Jin. Wie war das denn? Er sitzt da, glaube ich, die ganze Zeit nur auf einem Stein und wirft, sind das Stachel von Segeln ins Wasser?
Die Innereien des Seeigels. Ja.
Ach so, okay. Und die anderen beiden stehen im Wasser und wollen fischen und fangen aber nichts. Und Anna Lucia sagt schon so, hey, du, wenn du was essen willst, dann mach auch was. Und was Jin da draufhin sagt, das erfahren wir nicht. Aber er wirft dann am Ende einmal das Netz aus und es ist voller Fische.
Ich dachte, der macht mit dem Seeigel, mit den Nadeln des Seeigels irgendwas an seinem Netz.
Nee, der wirft Köder aus.
Der hat sich einfach nur die Zeit. Ach so.
Der hat Fische irgendwie angelockt. Natürlich. Damit. Ja. Mhm. Und das war so ein alter Fischertrick. Und er zieht dann das Netz voller Fische raus und die beiden sind relativ beeindruckt.
Ja. Ich fand das echt auch toll, weil in dieser Szene ist Jin auch. Ich glaube, der ist eigentlich glücklich als Fischer so. Nur er wurde von dieser koreanischen Society-Mentalität ein bisschen dazu genötigt, sich zu verbessern und hoch hinauszukommen, Disziplin, was auch immer.
Hm. Er hat ja auch ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Das hat man ja in der einen Szene
wieder
gesehen. Oder wieder, ja. Genau. Michael und Libby sind unterwegs. Von Libby hat man immer noch nicht so richtig was erfahren und man erfährt von der auch in dieser Folge nicht.
Aber sie hat einen Namen.
Libby.
Wenigstens. Die haben alle einen Namen, bis auf. Ja, ist ja auch egal.
Bis auf. Dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Die andere mit dem Frau. Blauen,
oder?
Mit dem blauen Rock.
Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Stewardess ist. Ich hab die.
Libby.
Nein, die andere mit dem blauen Rock, die keinen Namen hat bisher.
Ja, das kann sein. Weil warum sollte. Obwohl, trägt die ganze Zeit ihre Uniform?
Ja, scheinbar. Also, sie hatte nichts anderes vielleicht. Aber ich meine, ja, dass das die war, die entweder. Also auf jeden Fall im Flugzeug war. Entweder hat sie Jack den Drink gebracht oder sie hat Charlie verfolgt. Auf jeden Fall kommt die mir irgendwie aus dem Flugzeug bekannt vor.
Okay.
Libby redet ein bisschen mit Michael und erwähnt noch, dass sie Sawyer beobachtet hat und niemanden bisher getroffen hat, der so viel Angst hat, sagt sie. Und mit Angst würde sie sich auskennen. Aber sonst erfahren wir über Libby erstmal nichts. Sie erzählt Michael dann aber, warum sie nicht weiter in den Dschungel gehen, weil die anderen da sind. Und das veranlasst Michael dazu, abzuhauen, weil er Walt suchen will. Und Libby kommt ins Lager zurück und sagt das. Und daraufhin sagt Anna Lucia sofort, los, alles sammeln, wir hauen sofort ab, weil wenn die ihn kriegen, verrät er uns. Jin protestiert, beziehungsweise will Sawyer dazu überreden, Michael zu folgen, um ihn wiederzuholen. Und Sawyer macht da aber nicht mit. Er sagt, was sagt er? Jeder für sich allein oder so?
Ja, sinngemäß auf jeden Fall, dass er mit sich selber genug, mit sich und seinem Arm und so, dass er genug hat, um das er sich kümmern muss. Und Michael sich ja eh nicht davon abhalten lassen wird, nach Walt zu gucken.
Ja. Genau, ja. Aber Jin lässt sich...
Walt! Ah, ich bin's jetzt schon so leid.
Und es kommt wieder.
Ja, da kommen wir gleich zu. Und er schreit die ganze Zeit einen Wasserfall an, wo natürlich niemand ihn irgendwie hören kann.
Aber das...
So doof.
Mich hat das... Also Jin wird ja immer wieder Chewie genannt von Sawyer. Ja. Und die Szene hat mich total daran erinnert, auf der Wolkenstadt, wo Han Solo ja eingefroren wird und dann abtransportiert wird und Chewie total außer Rand und Band gerät, mehr oder minder.
Ja.
Oder davor, also sagt er ja, hör auf, sagt Han noch. Und da ist das genauso. Er will unbedingt Michael hinterher und ihm helfen.
Genau.
Also ich glaube, dieser Freundschafts- und Ehrebegriff, der ist für Jin enorm wichtig. Also auch den Leuten dann wirklich zur Seite zu stehen.
Ja, weil er kennt die Leute ja nicht. Das war ja schon öfter so, dass Ehre ihm extrem wichtig ist.
Weil Sawyer hingegen ist da ja ganz pragmatisch, sagt, ich kenne den Typ nicht, ich bin mit mir selber beschäftigt. Ja. Und ne, das waren mal 23, jetzt sind es noch wie viele, 4 oder 5?
Mhm.
Also irgendwas ist da schon scheiße draußen im Dschungel.
Mhm. Ja, und er lässt sich jetzt auch nicht aufhalten, der Jin. Er will an
Mr. Oder er wird nicht aufgehalten.
Ja, er will an Mr. Echo vorbei und glaubt, der will ihn aufhalten und schlägt ihn dann noch. Der gibt ihm dann aber eine Kopfnuss zurück. Und der will ihn aber gar nicht. Ja, der will ihn aber gar nicht aufhalten. Ach so, wir nennen den übrigens jetzt Mr. Echo. Das ist der schwarze Große, das ist Mr. Echo. Weil der hat sich nämlich vorgestellt eben zu Sawyer. Ja. Und Sawyer hat ihn dann gleich als Mr. Ed bezeichnet, das sprechende Pferd, weil Sawyer natürlich jedem Spitznamen gibt. Der hat auch Sawyer vorher schon eine Waffe gemacht und gegeben. Und jetzt wollte er Jin auch nicht aufhalten, sondern gibt ihm dann auch eine Waffe. Und sagt ihm auch, dass er in die falsche Richtung läuft und dass er mit ihm kommt. Und die beiden gehen dann los.
Ja, als Jin aber an ihm erst vorbei wollte... Da hat man nur ganz kurz aufblitzen sehen, dass man sich mit Mr. Echo besser nicht verscherzt.
Ja, aber Mr. Echo ist mir sehr sympathisch.
Also mir auch, total. Der ist ein sanfter Riese mit Durchschlagskraft.
Ja. Kann man sehr gut zusammengefasst. Ja.
Klingt wie Waschmittelwerbung.
Reinigt auch schon bei 30 Grad.
Ja. Ja, sie gehen in den Dschungel. Und versuchen erstmal die Spur von Michael wiederzufinden. Echo hat da wohl auch Erfahrung, das zu tun.
Ja, der ist auch ein ziemlich guter Fährtenleser, bekommt man da einen Eindruck.
Ja, und ich überlege gerade, wie es dazu kommt, dass Jin da diesen Abhang runterrollt.
Weil er von einem Wildschwein
umgerannt wird. Natürlich, genau. Wildschweine, natürlich. Wie kann es auch anders sein? Die sind mal wieder los und rennen ihn um. Und dann kullert er so einen Abhang runter und bleibt neben so einer gepfählten Leiche liegen.
Ja.
Und Echo sagt, das war, wie hieß der? Goodwin, Sullivan?
Goodwin.
Goodwin, ja. Genau, Goodwin. Und dann fragt der Jin nur, ob das die anderen waren, also Others. Und Echo nickt nur.
Die zwei unterhalten sich eh ganz schön viel dafür, dass sie eigentlich zwei verschiedene Sprachen sprechen.
Ja, stimmt. Die verstehen sich ganz gut, ja. Ja.
Fragt halt, ne, ob Jin verheiratet ist, ob seine Frau auch im Flugzeug war und so weiter.
Mhm.
Wobei ich es manchmal ein bisschen unglaubwürdig fand, dass wie schnell das jetzt...
also Flugzeug hätte ich mit dieser Geste nicht erkannt.
Ja, oder auch wenn hier jemand...
Nein, Flussziege.
Wie er da nach seiner Frau gefragt hat. Und gerade das, was du vorhin angesprochen hast mit dieser doppelten Bedeutung, wäre ich jetzt an der Stelle von Mr. Echo nicht so sicher gewesen, ob der mir jetzt den Namen seiner Frau sagt oder irgendwas über die Sonne erzählt.
Ja. Ja, aber die beiden suchen weiter nach Michael und irgendwie merkt Echo, dass da wohl die anderen in der Nähe sind, weil es ganz ruhig wird oder so und man keine Tiere mehr hört.
Ja, man hört nur ein Knacken und dann war so...
Oh. Ja. Und dann verstecken sie sich im Unterholz, gell?
Und das ist unglaublich gut gemacht, finde ich. Also die Szene, die fand ich so atmosphärisch, weil es war ein kurzer Schnitt und dann war die Kamera ganz nah auf irgendwelche Pflanzen gerichtet und macht eine ganz langsame Fahrt über diese Pflanzen und erst sieht man überhaupt nicht, man denkt, es könnte aus der Perspektive von den anderen oder von irgendwas sein und erst habe ich die beiden im Unterholz gar nicht liegen sehen, aber dann sieht man auf einmal Mr. Echo und auch Jin und denkt, ah, die haben sich da versteckt und was passiert jetzt? Und dann sieht man es aus deren Perspektive und dann kommt da auf einmal von links so ein dreckiges Bein ins Bild und boah, da hatte ich echt Gänsehaut. Das war so eine tolle Szene.
Ja, und auch eine total stille Szene, weil man hat die ja auch
nicht, ja, man hat nicht sie laufen, nicht laufen hören.
Die haben nicht miteinander geredet oder, keine Ahnung, Marschlieder gesungen.
Ja, und man sieht sie auch nur von den Knien abwärts.
Ja, und die, entweder sind sie dreckig oder es ist irgendwas anderes an ihnen.
Auf jeden Fall sehen sie ziemlich abgeranzt aus.
Ja, ja, und am Ende
kein einziger hat Schuhe an, alle sind Dreck. Ja.
Und ganz am Ende kommt eben deutlich Kinderfüße und um das noch viel krasser herauszustellen, schleppt dieses gehende Kind so einen verransten Teddybären hinter sich her.
Ja, aber wie? Schleppt den so hinter sich her, als würde er am Galgen hängen?
Ja, aber zieht ihn so hinter sich her, wie man es auch aus Horrorfilmen kennt. So einfach als Zombie mit Schleppsel und... Ah, das war echt der Hammer. Fand ich gut gemacht.
Hier denkt man jetzt doch wieder an Zombies, wo die so durchs Bild laufen, ja. Ja, und die Szene ist dann auch so schnell wieder vorbei, wie sie gekommen war. Und Mr. Echo stellt fest, dass sie nicht von dort kommen, wo Michael jetzt sein müsste. Und dann gehen sie weiter Michael suchen. Und ich glaube, Michael findet die beiden dann. Oder er findet erstmal nur Jin, weil Jin alleine am Fluss sitzt und was trinkt. Und dann verfolgt Jin Michael. Und dann kommt es eben zu dieser Szene, die ihr eben schon zitiert habt. Sie stehen, was auch eine großartige Aufnahme ist, unten an so einem Wasserfall. Und die Kamera filmt sie von unten so schräg nach oben, dass man den Wasserfall bis in den Himmel quasi sieht. Und da schreit dann Michael wie die ganze Zeit nach Walt, was nichts bringt bei diesem Wasserfall. Was wahrscheinlich auch das Glück ist, denn die anderen können das dann auch nicht hören.
Und die ja auf Geräusche reagieren. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht keine Zombies, aber ich habe dann wieder so an die Dharma-Initiative gedacht und an diesen Film und an dieses Parapsychologische, was die da auch in dem Film ansprechen, dass das da vielleicht damit ein missglücktes Experiment oder so auch immer ist. Und die Leute holen und dann werden die welche von ihnen, ohne dass sie sie beißen.
Ach so, ja. Und die haben ja auch irgendwie so die Gesellschaft der Zukunft finden wollen oder erforschen wollen. Vielleicht haben die das ja auch versucht.
Vielleicht auch alles mit Telepathie oder so. Ach, keine Ahnung, aber ist auch alles nur Spekulation. Vielleicht holen die Leute auch und bringen die ins Ferienresort auf der anderen Seite der Insel. Wer weiß das?
Ja.
Mit Pool und Shampoos.
Aber dann hätten die sich ja auch mal in den Pool begeben können und die Füße waschen.
Ach, vielleicht sind das die Einheimischen, die dürfen da nicht rein, die dürfen nur die Touristen begleiten. Die müssen immer draußen vorm Zaun bleiben.
Da steht dann so ein Djinn am Zaun und sagt, nein.
Wir müssen draußen bleiben.
Sie können hier nicht rein.
Ja, im Prinzip war es das dann. Also Echo oder Mr. Echo, er hat ja Wert darauf gelegt, Mr. Echo genannt zu werden.
Was ich auch sehr cool finde.
Ja. ich glaube, der überredet ihn hauptsächlich, aber Jin auch. Jin redet dann sogar auf Englisch mit ihm und sagt, was sagt er, du suchst Michael oder so?
You will find Walt, glaube ich.
Walt, ja. Genau, nicht Michael. Und dann,
wie kannst du den Namen noch durcheinander werfen? Der wird uns jetzt jede Folge 20 Mal
um die Ohren gerufen.
Als wäre Michael ein Pokémon.
Michael!
Timmy!
Walt!
Ja, und dann kommen sie doch wieder zu den anderen aus dem Heck zurück am Ende.
Und brechen dann gemeinsam auf.
Ja.
Beziehungsweise, die finden sich doch, oder?
Ja. Auf jeden Fall wollen sie dann zum Strand gehen, wo Jin, Michael und Sawyer eigentlich hergekommen sind.
Weil die Gruppe um Maria Lucie oder wie sie heißt?
Anna Lucia.
Anna Lucia, die haben sich ja verlaufen.
Haben die sich verlaufen? Ja, die hatten ja gar kein Ziel. Achso, du meinst, die haben sich verlaufen, weil die ja vorher schon zu diesem Strand wollten und jetzt hatten sie sich verlaufen. Ja, richtig.
Oder bin ich da schon zu weit? Ich weiß es gar nicht.
Mag sein.
Egal.
Genau, aber das war's dann. Alles, was lost war, wurde wiedergefunden. Michael hat Walt nicht wiedergefunden. Habe ich was vergessen?
Nö.
Dann können wir eigentlich zur Bewertung kommen, oder? Der Mario kommt jetzt nicht mehr wieder, der hat sich im Chat schon abgemeldet. Dann machen wir heute nur eine kurze Folge. Ich glaube, wir sind gar nicht so kurz.
Ich glaube auch nicht.
Okay. Fange ich mal an mit der Bewertung. Ich fange ganz selten an. Wie hat mir die Folge gefallen? Schwierig, weil ich mich jetzt so sehr damit beschäftigt habe. Ich glaube, die Folge hat mir gar nicht so gut gefallen.
Weil du dich so viel damit beschäftigt hast.
Vielleicht, weil ich mich jetzt so viel damit beschäftigt habe. Also, die Rückblenden fand ich jetzt nicht so interessant. Aber ich fand sie auch nicht gänzlich uninteressant. Also, Sun und Jin sind ja schon irgendwie Charaktere, von denen man ganz gerne was erfahren will. Aber das war
ja jetzt, eben, aber das hat man halt nicht.
Hat man nicht so wirklich, ja, genau. Ja. Vielleicht ist es das, genau. Man hat jetzt halt rausgefunden, das, was ich im ersten Satz gesagt habe, wie sie sich kennengelernt haben. Und das kam ja in der ganzen Folge nicht vor, sondern das war halt nur die letzte Szene von den Flashbacks. Und auf der Insel, da fand ich eigentlich diese Ringsuchgeschichte ganz gut, weil man wirklich jeden Charakter da fast eingebunden hat. Ich glaube, Said kam nicht vor und Charlie kam auch nicht vor, aber sonst eigentlich fast alle von dem Maincast. Aber es war halt auch nicht so wirklich spannend. Und das Spannendste war tatsächlich diese Geschichte mit Mr. Echo und Jin im Dschungel, genau. Ja, das fand
der
ich auch.
Mir irgendwie richtig ans Herz gewachsen ist.
Jin oder Mr. Echo?
Jin. Mr. Echo finde ich per se eine verdammt coole Sau. Und ich hoffe, dass der viel noch mitspielt, aber Jin finde ich echt cool. Also die Folge hat mir sehr gut gefallen.
Okay, aber lass mich doch erstmal bewerten.
Ja, Entschuldigung. Ich habe mich hinreißen lassen.
Ich gebe dir dann auch gleich das Heft weiter und gebe eine 16.
Ja, ich habe ja eigentlich schon gesagt, warum. Ich gebe eine 23 dann.
Okay. Dann zu Phil.
Ich gebe auch eine 16, weil das meiste, wie du ja schon sagtest, eigentlich entweder langweilig oder belanglos war, es aber doch halt immer wieder einzelne Szenen waren, die mir gut gefallen haben. Eigentlich habt ihr alles schon gesagt, ja.
Okay, dann mache ich noch kurz Eigenwerbung. Eigentlich ist das Blödsinn, Eigenwerbung bei uns zu machen, weil wenn ihr uns schon hört, dann habt ihr uns ja offenbar schon gefunden. Aber ich mach's trotzdem. Ihr könnt uns gerne kommentieren auf unserer Seite www.zahlensender.net oder auch auf Facebook unter Zahlensender oder auf Twitter unter Zahlensender.net oder auf app.net unter Zahlensender. Wurde auch bei der letzten Folge sehr ausgiebig gemacht. Und ihr könnt uns gerne in iTunes bewerten. Da sieht es immer noch ziemlich mau aus. Da gibt es ein paar Bewertungen, die auch gut sind. Danke dafür. Aber
ich glaube ja, dieses Apple-Ding, das setzt sich nicht durch. Es liegt einfach nur daran.
Ja, also zumindest bei uns setzt sich wahrscheinlich hauptsächlich das Posten in Foren durch. Bei so einem speziellen
Lost-Thema.
Genau. Ja, das mache ich auch.
Und wir können noch eine Mailingliste aufmachen.
Und die schicken wir an alle, oder? Broadcast. Genau. Ja, dann kommen wir zu den letzten Worten. Ich fange mal an und sage, jeder für sich allein. Phil?
Ich sage, ich habe mir heute nichts überlegt. Ich sage, coole Sau.
Okay. Und Jan?
Ich wollte eigentlich Mr. Echo sagen. Aber ich sage jetzt Lost and Found.
Okay. Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschö.
Das ist das beste Outro ever.
Das passt so krass. Das hat am Anfang vom Rhythmus fast gepasst.
Ja, du musst es jetzt machen wie Stefan Raab und da einen coolen Song draus machen.
Genau.
You are using an unregistered version of Soundboard. Ja, wir haben es kapiert.
Das ist aber auch echt scheiße gemein, weil ich hatte ja am Anfang gesehen, dass die Testphase abgelaufen ist und dann stand da, es gibt jetzt Einschränkungen. Und ich mache das Board so auf, hab irgendwie was kurz abgespielt und hab, ist doch gar keine Einschränkung. Und dann das.
Gott, diese neuen Turtles. Die haben Nasenlöcher.